Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fürchten Lehren Podcast. Ich bin Josh und wie immer mit dabei ist Maike. Hallo.
Hallo.
Heute haben wir eine ganz besondere Folge, weil in drei Tagen ist Halloween. Nee, in zwei.
In bald Tagen ist Halloween.
Ja, bald ist Halloween. Und da wir keine Folge mehr, also das ist jetzt die Folge vor Halloween. Und deshalb machen wir heute schon unsere Halloween-Folge. Und am Dienstag an Halloween dann direkt nochmal.
Ja.
Ist das nicht toll, Maike?
Ah.
Ja, es ist immer ein bisschen mehr Arbeit, aber wir haben uns auch ein sehr schönes, etwas abwechslungsreicheres, also mal ein anderes Thema rausgesucht.
Wobei es gar nicht so weit weg vom Unheimlichen ist, jetzt wo die Vorbereitung gemacht wurde.
Wobei es auch auf der anderen Seite schon was ganz anderes ist als unheimlich. Also so,
ja.
es wird keiner hier was gucken und sagen, oh ja, ich habe Angst.
Nee, tatsächlich.
Aber lang genug um den heißen Brei herumgeredet, was wird uns denn heute das Fürchten lehren, Maike?
Die Simpsons.
Genau, wir machen heute und am Dienstag an Halloween auch nochmal. Ich hoffe, am Dienstag ist Halloween, ich glaube aber
ja, es
nicht
ist
am
Mittwoch. Dienstag.
Ja, gut. Auch nochmal, weil wir bringen direkt zwei Folgen die Simpsons raus, über die wir sprechen, nämlich die klassischen Treehouse of Horror Folgen oder wie die erste Folge heißt, Horrorfrei Haus in Deutschland.
Wobei ich das irgendwie näher dran fand als die zweite Folge, die einfach nur Albträume heißt. Also okay.
Wobei,
ich meine,
also,
thematisch passend, aber...
Ja, aber über die zweite Folge reden wir noch nicht. Jetzt ist hier Folge 1.
Ja, wir sind in Episode 1 von unserem Podcast zu den Simpsons. Wir reden heute nur über Folge 1.
Und also meine Idee war sowieso, oder meine Hoffnung, dass wir das so jedes Halloween machen, mal eine Folge Simpsons, weil... Die haben halt, ab Staffel 2 gibt es jedes Jahr eine Halloween-Folge.
Mhm.
Die heißt im Englischen dann auch immer Treehouse of Horror, also Baumhaus des Gruselns. Ne?
Ja.
Und die heißt so, weil in der ersten Folge, da kommen wir dann gleich dazu, die Leute das Ganze
Im Baumhaus
besprechen. Ja. Genau, wir reden gleich ganz genau drüber.
Ich wollte auch gerade sagen, also ich habe zum Beispiel nur die späteren Treehouse of Horror Folgen mitbekommen und habe nie verstanden, warum die so heißen. Und habe jetzt zum ersten Mal die Folge aus Staffel 2 geschaut, mit der das Ganze losging. Ich habe gedacht, okay.
Gut, und jetzt ist es aber noch besonderer als sowieso schon und noch aufregender für uns, weil wir Neues machen. Heute gibt es nämlich einen Audiokommentar. Das heißt, wenn ihr jetzt auch wirklich mitmachen wollt, fast jeder hat Disney Plus oder kennt jemanden, der Disney Plus hat und kann sich da einloggen.
Oder kennt jemanden, der Simpsons-Staffeln besitzt.
Das auch, ja. Ich bin sogar beides. Ich habe die Simpsons-Staffeln und habe Disney Plus.
Josh ist doppelt vorbereitet.
Aber für alle, ich weiß nicht, ob es da Laufzeitunterschiede gibt. Wir gucken es jetzt auf Disney Plus. Staffel 2, Folge 3, Horrorfrei Haus. Ich werde gleich runterzählen. 3, 2, 1 und dann geht's los, dass ihr Bescheid wisst.
Am besten sagst du noch Play.
Okay, ich sag Play. 3, 2, 1, Play, sage ich dann. Gleich, noch nicht. Und genau, dann werden wir quasi die Folge hier live mit euch gucken. Natürlich haben wir aber uns wie immer vorbereitet und haben die Folge schon mal geguckt. Und ihr werdet wahrscheinlich nicht viel von der Serie mithören, weil wir halt die ganze Zeit durchsprechen. Deshalb empfehlen wir, Untertitel anzumachen, dass ihr ein bisschen das Ganze mitverfolgen könnt. Oder im besten Fall habt ihr die Folge sowieso auch schon mal gesehen. Also drückt jetzt kurz Pause oder wir reden auch eh noch ein bisschen. Macht schon mal Disney Plus auf. macht alles bereit. Wenn ihr Disney Plus nutzt, tut mir einen Gefallen und nutzt aber diese Einstellung, dass es im Original 4:3 Format angezeigt wird, weil man kann es auch in der gestretchten Version gucken, wo dann die Hälfte fehlt.
Ja.
Und das wollen wir nicht. Genau. Und ja, wir wollen jetzt nicht zu viel vorweggreifen, aber wir sagen so, wir werden die Folge gucken und dann wahrscheinlich danach auch noch ein bisschen drüber reden.
Mhm.
Das heißt, die Folge ist nicht mit Ende der Folge schon vorbei, sondern wir reden dann noch ein bisschen länger.
Genau.
Dass ihr da Bescheid wisst, die Folge geht 24 Minuten und sollen wir loslegen?
Ja, für alle, die sagen, ach, den Audiokommentar schenke ich mir, die wissen dann jetzt, dass sie 24 Minuten in die Zukunft springen.
Nein, sie können auch trotzdem zuhören, wir geben trotzdem... Wie gesagt, wir machen nicht unbedingt Play-by-Play-Commentary. Wir sagen nicht alles, was passiert.
Nein.
Aber wir werden halt bei vielem sagen, ach, guck mal, da ist eine Anspielung auf das und das.
Ja.
Es ist halt, wir machen es uns einfacher quasi als sonst, wo Maike den ganzen Plot einmal mitgeschrieben hat und wir den 1:1 durchgehen. wir gucken es einfach, das geht wahrscheinlich schneller.
Nicht um zu sagen, dass ich das nicht trotzdem mitgeschrieben hätte.
Natürlich aber nicht, aber das ist was anderes.
Ja, wir versuchen das einfach mal.
So, Maike, bist du bereit?
Ja!
Liebe Zuhörer, seid ihr bereit? Ja! Okay, dann würde ich mal sagen, 3, 2, 1, play. Und jetzt geht's auch los.
Oha.
Wir haben einen schwarzen Hintergrund. Nicht schwarz, sondern einen Vorhang. Und dieses Intro ist tatsächlich eine Anspielung auf Frankenstein aus 1932. Da tritt nämlich auch jemand vor die Bühne und erzählt, hey, Karl Lemmle, der Produzent, sagt, das hier könnte ein bisschen gruselig sein. Deshalb guckt's besser nicht oder ihr wisst Bescheid, so in die Richtung.
Mhm.
Genau.
Ich fand's beim ersten Mal auch so ulkig, weil ich kannte die Frankenstein-Anspielung nicht und hab gedacht so, okay, mussten sie das vielleicht reinschneiden, weil es ist ja das erste Halloween-Special und Marge sagt ja auch so von wegen, hey, das ist definitiv nichts für Kinder.
Und sie hat auch nicht ganz Unrecht. Also es ist jetzt nicht so, dass es Kinder traumatisieren würde, aber jetzt, wie sie sagte, sie würde ihre Kinder, so einen 10-jährigen Jungen, diese Folge nicht gucken lassen, ne?
Was aber ulkig ist, weil ich habe in Erinnerung, dass die späteren Folgen viel drastischer und furchtbarer sind.
Ja, auf
und die
jeden
hier
Fall.
Ist verhältnismäßig brav.
Hier ist ja auch noch wirklich, wir sind ja in den Anfängen, ne?
Ja.
Jetzt habe ich natürlich die Notizen gerade zur Seite gelegt, weil ich gesagt habe, ich rede erst mal. Aber wir sind hier Anfang der 90er, ich glaube 92 oder sowas, 93, 94.
Ja, die zweite Staffel, ne?
Genau.
Dürfte hinkommen.
Und, hier ist auch so ein klassische Anspielung, ne?
Ja.
Man hört so die Ende von einer Geschichte. Also
jeder
zum einen
kennt
das,
diese Geschichte.
Und jeder kennt diese, aber keiner weiß so wirklich, wie sie geht. Es ist diese klassische Geschichte von und der Mörder war im Haus. Ah!
Ja,
und,
der Anruf kam aus dem selben
genau,
Haus.
Genau, so. Genau.
Ich glaube, die wird auch original so in Urban Legends nochmal erzählt. Also,
auch mit einem Teil weggeschnitten, ne, dass man nur noch das
ja,
Ende hört.
Weiß ich gar nicht. Es kann sein, dass das sogar teils verfilmt war noch.
Das, ja
aber,
gut, das ist, also es ist halt auch ne, der bekannteste Film, der das Ganze macht. Es gibt auch so einen Film, wo es tatsächlich der ganze Plot ist. Ich glaube, da ist die Hauptdarstellerin, die Hauptcharakterin blind und die Mörder sind halt
stimmt.
bei ihr im Haus. Aber der bekannteste Film ist wahrscheinlich, ich liebe ja die deutschen Titel, Jenny, die Treppe in den Tod, nämlich Black Christmas. Wo ja auch dann der
oh Gott,
Twist
stimmt,
quasi
ja.
ist, dass
ja, der
Mörder
ist im, Haus.
Im Haus ist, genau. Mhm. Und dass der Anruf auf dem Haus kommt.
Das hier finde ich ja auch sehr schön, ne? Also Bart versucht, diese Bücher da aus der Kiste rauszuräumen, weil sie gerade ins neue Haus gezogen sind. Und die Bücher fliegen einfach immer wieder zurück. Und das ist die Art von Geist, die ich richtig gut finde. So quasi, er kriegt es gar nicht mit, weil er nicht guckt, aber der Geist, der erschwert ihm das Leben.
Ja. Und es ist, genau, hier haben wir jetzt, also ne, für alle, die es jetzt nicht mitgucken, wir sind jetzt gerade in der ersten Episode, weil die Treehouse of Horror-Folgen sind immer Episodenfilme.
Genau.
Und der erste Teil, also sie sitzen jetzt hier quasi im Baumhaus und erzählen die Geschichten. Der erste ist so eine klassische Haunted-House-Anspielung.
Ja.
Natürlich hier jetzt gerade ein Portal ins Nichts. Das ist halt eins zu eins auch mit der Einrichtung von der Wohnung ist das halt Poltergeist.
Wobei vorher auch die blutenden Wände, das erinnerte mich an Emptyville.
Das, genau, also da spielen viele Sachen eine Rolle. Ich finde hier sehr schön, als der Geist dann, behaltet euren Müll bei euch.
Aber das ist auch unpraktisch, wenn du durchgehend so ein offenes Portal in der Küche hast. Also.
Ja, wobei, also wie gesagt, wenn es nicht zurückwirft, ist halt ein sehr geiler Müllschlucker.
Das
aber,
stimmt.
Genau, hier, auch das hier sieht fast nach Spaß aus, wenn die Sachen einfach so und die Leute, die Kinder mit im Haus fließen, fliegen.
Ja, also ich fand vor allen Dingen, dass dieser Anfang ist so wirklich sehr on the nose Satire. So auch Lisa sagt, oh, ich fühle eine böse Präsenz. Eine böse Präsenz, wir gehen. Also das ist normalerweise nie, was in diesen Filmen passiert.
Und ich finde auch gut, dass jetzt hier der Geist auch sofort die Jacken gebracht hat. So, wir gehen. Und dann kommen die Jacken schon angeflogen.
Das ist auch mal, sehr häufig sind diese Filme irgendwie so, oh mein Gott, etwas möchte uns nicht hier haben, aber das etwas vertreibt die Leute nie wirklich aus dem Haus. Die Leute bleiben irgendwie immer. Und dieses etwas hier, das möchte wirklich, dass die Simpsons wieder ausziehen. Also. Und
wie sich gerade Homer gefreut hat in so noch immer, das ist auch so der klassische Witz in so Komödien dann, nee, das Haus ist super, guck mal, die Decken und so, ne?
Ja, ja.
Das wird auch ganz oft gezeigt.
Ja, und wir haben so viel Geld gespart und ach du lieber.
Und jetzt hier habe ich eine Seite gefunden, die hier auch gesagt hat, da ist auch eine Anspielung auf Shining. Wobei ich das jetzt nicht sehe, also weil die sich halt dann mit der Axt und so jagen.
Ach, ja, auch.
Aber ich glaube, das ist auch Emptyville, oder? Dass die Leute besessen werden und sich gegenseitig töten wollen.
Ich glaube, bei Amityville war das nur eine Person. Wobei ich das nur noch düster in Erinnerung habe.
Aber wer kennt nicht das klassische Riesenmesser im Nachttischschrank?
Ja, natürlich, das braucht man. Was, wenn du nachts Clementine schneiden willst? aber ich glaube...
Und hier natürlich eine Exorzist-Anspielung, natürlich. Ne, wenn Maggie ihren Kopf im Kreis dreht.
Also was durchaus passt, ist, dass bei The Shining auch dieses, du musst etwas unternehmen, das Haus den Vater anstiftet, was zu tun. Passt hier nicht so hundertprozentig jetzt auch. Also würde ich jetzt auch nicht als Shining lesen, muss ich ehrlich sagen. Weil Amityville aber einfach so stark ist.
Ja, und
sogar mit einem Taschenmesser unterwegs, die Kleine.
Mit einem Taschenmesser im Mund.
Sehr gut.
Und jetzt hier, sie versuchen sich alle zu töten und lachen. Und dann ist hier jetzt diese, und gerade war auch so die Anspielung, ich weiß nicht, ob du es in der Musik gehört hast, Psycho, sie das Messer hebt und dann kam kurz dieses, aber nur ganz kurz.
Ich finde auch schön, dass irgendwie die Charaktere der Simpsons bleiben sehr klar. Also Homer ist der Idiot, deshalb ist Homer auch der sagt, wir bleiben in dem offensichtlich verspukten Haus, und Marge ist die gute Seele, deshalb ist Marge die eine, die das Messer nimmt, um sich damit ein Brot zu schmieren.
Ja, das...
Das fand ich so toll.
Hier haben wir Tonto, Crazy Horse und Not So Crazy Horse. Einer hat Mahatma Gandhi.
Wir sollten erklären, was es ist. Es ist, there is an Indian Burial Ground. Und auf dem wurde das Haus erbaut. Und dann sind wirklich diese ganzen Grabsteine im Keller mit Gandhi dazwischen.
Ja,
das ist wundervoll.
Das hier liebe ich aber auch. Er ruft jetzt gerade bei seinem Vermieter an und sagt, du hast nicht gesagt, dass es da in...
Ja.
Und dann...
Ja, und dann sagt der Vermieter, doch, ich habe das ein paar Mal erwähnt. Und irgendwie, das passt aber auch zu Homer, dass man Homer das sagen würde und Homer hört nicht.
Ja, genau, der hat den Preis gesehen, hat gesagt, nehme ich. Das ist ja sogar in der zweiten Staffel, in der nächsten Folge, da kommen wir dann noch dazu,
ja,
wenn er die Hand kauft.
Das passiert Homer häufiger, dass ihm irgendwie so was Verspuktes angedreht wird und er sagt, nehme ich.
Und jetzt ist das Haus richtig böse und sagt hier... Ich werd euch richtig zermatschen, und die Hintergründe bewegen sich, das ist halt sehr schön.
Ich finde das auch, das ist hier in der Folge wirklich gut, also in diesem ersten Part ist das wirklich gut gemacht, erstens mit den Farben, also hier jetzt auch, dass es so wechselt von spooky green und rot-gelblich, wie es normalerweise ist, aber auch dieses langsame Bewegen von Dingen im Hintergrund, so eigentlich sehr unangenehm.
Mhm.
Das erinnert mich, wie heißt denn dieser furchtbare Film mit Owen Wilson? Ist das Geisterschloss?
Ich glaube.
Also das sieht, ich glaube, heute, wenn ich es nochmal schauen würde, würde es wahrscheinlich sehr bescheuert aussehen, weil so altes CGI, ne?
Ja.
Aber da bewegt sich das Haus ja auch zwischendurch mal. Und den habe ich als Kind gesehen und fand den als Kind furchtbar.
Den habe ich tatsächlich noch nicht gesehen, den will ich noch sehen.
Ich glaube, der lohnt sich auch nicht. Ich glaube, der ist auch furchtbar.
Ich glaube aber, ich finde diese 90er-Jahre schlechten Horrorfilme, die haben so einen Charme für mich. Wir sollten ganz kurz ansprechen, dass Bart jetzt gerade gesagt hat, ja, mach das die Wände nochmal bluten. Und das Haus so, nein, ich muss gar nichts. Doch, du gehörst uns, jetzt mach, was ich dir sage. Und,
ja.
Und das finde ich wirklich das Beste. Das Haus überlegt so, will ich für immer mit den Simpsons zusammenleben?
Ja.
Was ist meine Chance? Und dann
was ist meine Alternative so ein bisschen?
Und das er macht jetzt eine wieder, große Party.
Das ist eine wieder Poltergeist-Anspielung, ne?
Ja.
Dass das Haus sich so selber wegsaugt.
Das habe ich auch so im Kopf, genau. Da habe ich auch irgendeine andere Anspielung noch gelesen, aber das ist ganz klar Poltergeist auf jeden Fall. Und das Haus ist auch übrigens sehr schön gestaltet.
Es hat sogar seinen Friedhof mitgenommen.
Das Haus war übrigens gestaltet nach dem Haus der Addams Family.
Oh mein Gott, ich hab's gewusst. Ich habe mir original aufgeschrieben, dass es mich an die Addams Family erinnert. Und dachte so, nee, kann nicht sein.
Ich finde auch die Deko im Baumhaus schön.
Sie haben sich sehr Mühe gegeben.
Ja.
Ja, also haben hier einen Kürbis aufgestellt, ne? Fledermaus,
so, jetzt
Skelett.
Sind wir bei der Folge Hungry Are the Damned. Und das ist eine Folge, die tatsächlich eine direkte Anspielung auf eine Folge der Twilight Zone, nämlich To Serve Man, was auch nachher wirklich sehr genau aufgegriffen wird. Und auch es. Also ich rede im Anschluss der Folge über diese Twilight Zone-Folge, weil das sonst können wir gar nichts mehr erwähnen, was hier passiert.
Vielleicht dann schneide ich rein und muss einfach sagen, ich fand den Anfang dieser Folge super befremdlich. Also ich weiß, es war für den Gag, dass Marge sagt, oh mein Gott, so viele Fliegen.
Mhm.
Aber oh Gott, es waren wirklich super viele Fliegen und dann werden die einfach alle weggebrutzelt. So irgendwie, irgendetwas berührt das in mir. Das ist ziemlich drastisch.
Ja, und hier ist, das ist der klassische Vertigo-Shot, ne?
Ja.
Wo die Kamera... das ist halt hier ein Zeichentrick, deshalb ist es eigentlich total doof, das zu erklären. Aber ich finde den Effekt super lustig, weil das wird ja tatsächlich erstellt, indem man gleichzeitig reinzoomt, nee, rauszoomt und näher rangeht.
Ah, okay.
Oder, nee, umgekehrt. Weiter weggeht und rauszoomt. Und dann wird der Hintergrund quasi weiter und die Person bleibt gleich nah stehen.
Ach du meine Güte.
Das ist ein sehr cooler Kameratrick, der von Hitchcocks Kameramann, ich weiß gerade nicht, welcher es war, bei Vertigo erfunden wurde, um da dieses Gefühl darzustellen. Und jetzt werden sie von Aliens entführt. Ich finde super diese klassischen Fat-Jokes von wegen, ja, Homer ist zu schwer, der wird langsamer hochgezogen.
Ja, beziehungsweise mit einem zweiten Strahl.
Genau.
Ist das das erste Mal, dass die Aliens vorkommen, muss ich jetzt mal fragen?
Das ist das erste Mal, dass Kang und Codis vorkommen.
Ja, sie haben nämlich noch den dritten Kollegen dabei, dessen Namen sie ja am Anfang da auch gar nicht sagen wollen.
Ja, der dritte Kollege wird übrigens hier gesprochen von James Earl Jones. Earl Jones ist eher bekannt für Darth Vader in Star Wars oder auch Mufasa in König der Löwen. So, und der spricht so einen kleinen Charakter hier, der spricht halt in der nächsten Folge die Folge.
Ah, deshalb haben sie den.
Also in der nächsten, in dem nächsten Segment.
Dann haben sie sich gedacht, okay, wenn wir den schon mal bezahlen, dass er hier ist, dann kann er auch noch diese kleine Zusatzrolle da übernehmen. Ist ja auch tatsächlich nicht groß.
Er hat auch in der ersten Folge noch eine kurze Zusatzrolle, wo er irgendwie einen Satz sagt oder so. Da wollte ich jetzt diesmal drauf achten, aber wir reden so viel, dass ich das gar nicht geschafft habe. Genau, und hier, der Film, ich finde aber, es ist auch wirklich gut gedreht irgendwie so. Also so diese, wie sie so langsam die Dinger hochheben und jeder freut sich und man erwartet irgendwie auch so ein bisschen, dass was drunter ist.
Ich
ne?
Also beim ersten Gucken habe ich auch erwartet, dass einer was kriegt, was er richtig, richtig abartig findet. Ja. So dieser typische Witz, dass sie entschieden haben, wer was zu essen bekommt, nachdem sie die Leute beobachtet haben und bei einem sind sie auf den falschen Schluss gekommen.
Ja, aber das wäre gut möglich, ja.
Darf ich auch mal erwähnen,
Your wife is quite a dish.
Ja.
Und diese Anspielungen die ganze Zeit sind einfach super lustig.
Ja, durchgehende Essensanspielung, ne? Von wegen, wir wollen euch eventuell auch und wir sind ein bisschen ominös.
Und hier, sie haben Empfang über die ganze Galaxie, aber habt ihr auch HBO? Nee, das würde extra kosten. Ja. Ist halt eine Anspielung, die jetzt eigentlich veraltet ist, weil jetzt hat jeder Streaming extra. Und es ist alles ein bisschen was anderes. Damals war das halt noch so der einzige Pay-TV-Sender oder der große. Mhm.
Ich muss mal sagen, ich finde das Design der Aliens bietet sich für die Storyline hier auch sehr gut an, weil ich fand das immer super unangenehm, schon früher, dass die durchgehend am Sabbern sind mit ihren riesigen Zähnen.
Ja.
Und jetzt hier diese ganzen, diese ganzen Kannibalenwitze würde man sagen, wenn es Menschen wären, aber diese ganzen Essenswitze und jedes Mal so, ja hier nochmal mehr essen, ja wieso esst ihr eigentlich nicht? Ah, ominös. Also, okay.
Dieser Shot ist ja wohl super. Da sind jetzt die Köpfe von Homer und Marge auf den Tellern. Einfach nur, weil es aus dem passenden Winkel.
Genau, von unterhalb des Tisches so aufgenommen wird.
Also. Und ich wollte noch zu den Alien-Designs was sagen. Die basieren nämlich auf den EC-Comics. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst. Über die haben wir auch in der Comic-Folge in der ersten Staffel geredet.
Mhm.
Also da ist auch die Staffel so ein bisschen drauf, oder diese, nicht die Staffel, sondern diese ganzen Treehouse of Horror-Folgen haben ganz viel von diesen Horror-Elementen dieser klassischen Horror-Comics der 60er, 70er, 80er Jahre.
Was Matt Groening wahrscheinlich gelesen hat, so als er jünger war, ne?
Sehr wahrscheinlich, ja. Und was hier auch interessant ist natürlich so zum Hintergrund, zum Making-of, ist halt auch die, ich glaube, das war jetzt gerade
James Earl Jones.
Ja. Genau. Was hier auch interessant ist, ist, dass wir auch hier wirklich für jedes Segment eigene Autoren haben, die das Ganze geschrieben haben.
Mhm.
Also es ist auch nicht so, dass das hier die ganze Folge von einer Person gemacht wurde oder von zwei, sondern hier gibt es feste Autoren für jedes Segment. Das heißt, die waren auch wirklich sehr kreativ. Und jetzt... Dieser Witz ist so dumm, dass er wieder lustig ist.
Ja, ich fand den irgendwie gut.
Oh sie Gott. Hat jetzt ein Buch, da steht drauf, How to Cook Humans. Und Homer ist noch so mit vollem Mund am gestikulieren.
Ja, um sich zu beschweren, ne?
Und jetzt das Cookbook. Es ist einfach nur ein bisschen verstaubt und er pustet drauf und ist How to Cook for Humans. So.
Alle sind wieder happy und dann so, Moment, da ist noch mehr Staub.
How to cook 40 humans.
Ich finde vor allen Dingen, guck mal, wie sich die Farbe immer verändert. Immer wenn es gefährlich wird, wird alles so strahlend rot-blau.
Und hier hat jetzt irgendjemand, ich weiß leider nicht, wer es war, im Audiokommentar gesagt, sie hatten noch einen Gag weiter, dass dann nochmal sie pusten, dann steht da how to cook for 40 humans and then eat them. Und das haben sie dann aber weggelassen, weil
gedacht,
das fanden sie doof.
Ja, der Witz geht jetzt schon lang genug quasi.
Genau.
Guck mal, er wischt sich mit dem Tuch das Glas, er wischt sich nicht mal das Auge.
Aber oh, jetzt kommt er ans
jetzt,
Auge, oder?
Jetzt,
vielleicht drückt er auch sein Auge
klar.
ans Glas. Es ist,
ja.
Genau. Ah ja, She-Rock, so heißt er. Das She-Rock. Ist der,
ja, das,
der Koch quasi.
Das fand ich aber auch lustig, weil am Anfang der Folge sagen sie, man kann seinen Namen nicht aussprechen, es sei denn, man will sich die Zunge rausreißen und am Ende sagen sie She-Rock zu ihm.
Na gut, es stand da quasi. Sie haben es nicht gesagt, sondern er war nur auf dem...
Doch, sie sagen das auch. Sie sagen irgendwie was von wegen, ja, She-Rock the Preparer.
Ah, okay, gut, dann ja.
Also... Fand ich so ein bisschen billig. Ich hätte erwartet, dass man es irgendwie vielleicht so rauspiepst oder so.
Das wär gut gewesen,
gehofft.
Ja. Und dann einfach so, ja, ihr habt verkackt und ihr hättet das Beste überhaupt. Das klassische Ende so einer Folge. There were monsters on this ship and it were us. So in etwa.
Ja, aber ich muss sagen, ich fand halt, nachdem ich die ersten beiden Segmente gesehen habe, saß ich da und dachte so, die sind so harmlos. Ich habe die so furchtbar in Erinnerung, diese Folgen. Vor allen Dingen, die hat man ja dann auch gesehen, wenn man so viel zu jung war und das eventuell nicht verstanden hat. Dann guckt mal, will man Simpsons gucken und plötzlich kommt so eine Horrorfolge mit viel Blut und Leichen.
Ja, und ja genau, man kennt keine der Anspielungen.
Ja genau, die kennst du als Kind halt auch wirklich nicht. Die lernst du dann zum ersten Mal bei den Simpsons kennen, ne?
Und jetzt, das ist perfekte Überleitung, weil die nächste Geschichte, ich habe die auf jeden Fall über die Simpsons kennengelernt und ich glaube, sehr viele andere auch. Maike ist jetzt sehr angestrengt, weil wir reden jetzt über der Rabe, The Raven. Da war auch gerade die Büste von Poe auf jeden Fall. Und was Maike jetzt, ich finde so gut, dass er wirklich das Buch hält, Forgotten Lore Volume 2.
Ja, ich wollte gerade sagen, vor allen Dingen schon der zweite Band, ne? Nicht mehr der erste.
Und es ist einfach die 1:1 Umsetzung von der Rabe. Und ich sag, und das sagen auch viele andere, das ist tatsächlich die beste Verfilmung von Der Rabe.
Oh, was?
Weil,
ehrlich?
Weil es halt, also, es ist halt wirklich einfach das Gedicht, sehr geil bildlich umgesetzt, bildlich, nur mit ein paar, halt mit ein paar Witzen drin.
Mhm.
Und Maike ist übrigens so angestrengt, weil sie ist gerade das Gedicht am Vergleichen.
Ja, ich passe jetzt auf, ob sie auch wirklich alles da hineintun.
Ja, und ich finde diesen Gag so geil, dass die Haare quasi aufs nächste Bild wechseln.
Ja, wirklich. Aber ich meine, du kannst Marches Pracht auch nicht einfach nur in einen einzigen Rahmen pressen.
Das stimmt. Genau, und halt die bildliche Umsetzung ist so toll.
Tatsächlich, ja.
Und es ist halt einfach das Gedicht, auch der Dan Castellata, ich weiß nicht, ob er so ausgesprochen wird, der Synchronsprecher von Homer, der spricht auch diesen Dialog sehr, also wirklich so klassisches Schauspielmäßig fast schon. Man kauft es ihm ab. Es ist nicht so, vor allem für so ein Gedicht halt, ist es wirklich sehr gut gemacht. This better be good.
Das ist so ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, darüber könnten wir wunderbar diskutieren. Deshalb habe ich auch gesagt, das Unheimliche, ne? So, da ist nichts vor der Tür und Bart sagt, egal was vor der Tür gewesen wäre, alles wäre gruseliger als nichts. Und ich bin nicht sicher, ob ich ihm da zustimme.
Ja. Oh, es ist einfach, ich will die ganze Zeit nichts sagen, einfach nur zuhören.
Nein, wir können nicht nur zuhören.
Ja. Weil vor allem ist es halt auch so, dass wir halt wirklich hier James Earl Jones haben, der gerade spricht, der dann mit seiner tiefen Bassstimme diesen Text vorliest.
Ich bin der Meinung, dass zwischendurch eine Strophe übersprungen wurde ein wenig, aber es kann auch sein, dass, weil ich mit einem Auge Simpsons gucke und mit dem anderen Auge Gedicht lese, mir einfach Dinge entfallen.
Okay, also es kann auch gut sein, dass es nicht 100% umgesetzt ist.
Vielleicht sind es auch nicht die kompletten Strophen, die fehlen, sondern vielleicht auch nur mal ein Zweizeiler zwischendurch. Aber der Großteil ist tatsächlich auch wirklich 1:1 nach dem Gedicht.
Genau, vor allem auch im Gedicht steht da dann Eat My Shorts.
Ja, absolut, ich hab's hier, schwarz auf weiß.
Und ich finde auch gut einfach die Idee, dass sie hier dann Homer genommen haben als der alte Mann, Marge als Eleanor Und halt auch einfach Bart als den Raben.
Das Bart ist passt so, als der Rabe tatsächlich
genau,
sehr gut.
Genau, es ist halt auch, weil es halt, und es passt sogar zu dem Charakter wirklich, ne? Weil er ist halt dieser, so irgendwie eine böse Figur, aber ja, das ist halt die Frage zu dem Gedicht, ne? Nevermore. Und ich liebe halt dieses Gedicht.
Ja, also hier haben wir auch einen Großteil der Sachen übersprungen, die im Gedicht passieren, aber auch hauptsächlich deshalb, weil der im Gedicht eigentlich sehr viel auch nachdenkt, wie albern das ist, dass der Rabe reinkommt und Nevermore sagt. Und ich schätze mal, das wäre jetzt auch blöd, weil in der Zeit passiert im Gedicht auch tatsächlich nichts.
Ja, okay. Und gerade wenn man es so filmisch umsetzt, muss man halt auch ein bisschen kürzen.
Genau.
Aber ich glaube, dann kannst du jetzt aufhören zu vergleichen ja, und einfach also weiter mit mir reden.
Man sollte dazu sagen, dass sie den Raben auch unglaublich gerne illustriert haben.
Mhm.
Also über die gesamte Zeit hinweg. Und ich finde, das ist hier halt auch nochmal total spannend. Es ist irgendwie alles sehr theatralisch, ne? So das Licht ist sehr hart, wenn so die Schatten vom Feuer des Kamins erzeugt werden und alles ist wieder sehr knallbunt von den Farben her.
Ja.
Es ist und oh, das hier ist schön. Das passiert natürlich auch nicht im Gedicht, ne? Dass das vollkommen ausgerastet wird und man Sachen nach dem Raben wirft.
Nicht? Ich dachte, das wäre auch. Und dann
nein.
Die Poe-Büste nochmal. Und gleich reißt er, glaube ich, auch ganz viele Bücher raus, die man kennt. So
hier,
The Pit and the Pendulum, The Telltale Heart,
und
the
Purloined
Letter. Das sind halt
alles
Poe-Werke. Ich glaube, die sind aber alle nicht so dick wie.
Nein, die sind alle definitiv. Es sei denn, die sind hier irgendwie in Schriftgröße 72 geschrieben.
Wobei, was ich heute noch im Bücherladen gesehen habe, ist, da hieß das auch einfach nur The Fall of the House of Usher, war ein dickeres Buch und das war halt einfach eine Geschichtensammlung, die danach einer der bekannteren Geschichten benannt war.
Ah.
Also theoretisch ist es sogar nicht unbedingt falsch. So, und damit?
Ja, vor allen Dingen.
Das war nicht gruselig, sagt Bart.
Ja, nicht mal für ein Gedicht.
Es wurde 1845, man lernt hier sogar was.
Ja,
1845 geschrieben.
Das stimmt tatsächlich auch. Also wobei, es stimmt so halb. Sie sind sich nicht sicher, ob es 45 geschrieben wurde. Wahrscheinlich wurde es 44 geschrieben, bei 45 wurde es veröffentlicht.
Ah, da haben sie einen Fehler. Filmfehler.
Ja, sofort aufgefallen. Aber selbst, also es ist nicht ganz klar, wann genau es geschrieben
und
wurde.
Darf ich gerade einwerfen, dass Bart dann danach gesagt hat, ja, das ist wie Freitag der 13. Part 1.
Ja.
Was halt besonders gerade, weil zum einen, der ist hier vielleicht 10 bis 15 Jahre her. Und zum anderen.
Stimmt, oh Gott.
Ich glaube, ganz so tame ist der auch wieder nicht.
Nein. Ich meine, es passt, dass gerade Bart ihn gesehen hat.
Ja, das stimmt.
Aber,
Und ich finde auch einfach gut, dass Homer jetzt der ist, der Angst hat, weil er draußen gesessen hat und zugeguckt hat. Und da ist der Rabe.
Zugeguckt ist gut, ne? So zugehört.
Genau, ja.
Ja. Und vor allen Dingen irgendwie, diese erste Folge hat noch sehr viel wirklich aktive Halloween-Anspielungen, ne? Es wird am Anfang gewarnt, dass Halloween ein ganz komischer Feiertag ist, weil die Kinder, was machen sie? Sie verkleiden sich als Teufel und sie beten Geister an oder sowas? Oder andersrum, sie verkleiden sich als Geister und beten Teufel an. Und dann am Ende nochmal, ich hasse Halloween. Also als Kind hast du das aber nicht unbedingt so begriffen, weil ich erinnere mich an eine Zeit, in der ich noch nicht wusste, was Halloween ist. Und dann sehr verwirrt war von solchen Folgen.
Das war auch noch nicht so bekannt, als
Nein.
wir Kinder waren, ne?
Also heute siehst du ja wirklich die Leute, ich war vor kurzem einkaufen und habe wirklich gesehen, wie die Leute diese Bonbon-Mischungen und alles besorgen, weil an Halloween wirklich Kinder kommen und nach Süßigkeiten fragen. Also als ich Kind war, gab es das nicht.
Also ich weiß noch, als ich so im Kindesalter war, so 7, 8, 9, da bin ich einmal Trick-or-Treaten gegangen und da war es noch so eher verpönt. Also haben das nicht viele gemacht und wir hatten dann auch Leute, die gesagt, wir sind hier nicht in Amerika und einfach nicht die Tür aufgemacht
ja, genau.
haben und so. Und ich habe aber auch einmal dann eine Halloween-Party gefeiert. Das weiß ich noch, auch in dem Alter
ja.
so. Mit jetzt, 5, 6, 7, 8 Jahren.
Die hat man tatsächlich gefeiert, das stimmt.
Also auch schon damals. Aber ja, man kannte es nicht so klassisch wie in Amerika.
Nee.
Also ich war auch nur, ich glaube, in meinem Leben ein oder maximal zweimal klassisch Trick-or-Treating, also von Tür zu Tür gezogen.
Also bei mir tatsächlich gar nicht. Aber was ich hatte, waren diese klassischen, wir machen eine Halloween-Party und wir machen dann irgendwie auch Essen, was aussieht wie Körperteile oder sowas.
Ja,
also,
genau.
Also die Geschichten eher. Und dann wurde auch natürlich so ganz klassisch Gläserrücken und Co.KG gespielt. Also das schon. Aber lass mich lügen. Ich glaube, da war ich aber auch schon 10 oder so. Oder 10 oder 11
ja.
müsste ich gewesen sein.
Okay, ja, nee, das kommt so hin, da war ich so in dem Alter, wo ich das dann Ähnliches gespielt habe.
Okay,
ja.
Ja.
Das
schien dann so die Zeit zu sein.
So, dann gehen wir doch mal so ein bisschen durch, was wir jetzt noch nicht besprochen haben.
Ja, vielleicht.
Vielleicht nochmal segmentartig kurz, oder?
Ja, also vielleicht zum Intro auch einfach, weil wir haben am Anfang schon so viel gequatscht, dass wir beim Intro vollkommen über diese tollen Grabsteine hinweggegangen sind.
Ja.
Ist wahrscheinlich jedem aufgefallen, und das weiß auch jeder, die Treehouse of Horror Folgen, die haben am Anfang eigentlich immer diese geile Idee mit den kleinen Grabsteinen, weil das Intro ist ja abgeändert. Und mein Lieblingsgrabstein dieses Mal war Kasper the Friendly Boy, weil Kasper offensichtlich einmal sterben muss,
ja,
um ein Geist zu werden.
Und er war halt schon ein Friendly Boy, bevor er dann ein Friendly
ja,
Ghost wurde. Das
ist schön.
Ein super Witz. Also was ich gut fand, war, dass wir hier auch, ja genau, ich habe hier nämlich die Liste, weil tatsächlich, du hast ja aufgepasst und sie rausgeschrieben.
Ja.
Ich habe eine Internetseite gefunden, auf der sie stehen.
Oh, okay.
Und also wir haben erst ein paar Simpsons, ne? Ishmael Simpson, Ezekiel Simpson, Cornelius V. Simpson oder Cornelius the Fifth.
Mhm.
Und der soll auch eine Anspielung sein, die ich jetzt nicht direkt verstanden hatte. Das muss ich nochmal, oder also zumindest nicht selbst drauf gekommen bin. Lass mich das mal kurz nochmal raussuchen, weil Cornelius the Fifth ist wohl eine Anspielung auf irgendeinen bestimmten, Cornelius Vanderbilt, 19th Century Mogul. Und der sagt mir auch was, Vanderbilt.
Ja, wahrscheinlich deshalb auch das Cornelius V. Simpson.
Ja, genau. Also Vanderbilt Simpson, der ist quasi angeheiratet. Garfield ist mit dabei.
Oh.
The Grateful Dead, was natürlich irgendwie lustig ist. Dann, wie gesagt, Casper the Friendly Boy, Elvis, Your Name Here. Und dann wird es auch so ein bisschen, kennst du Paul McCartney is Dead?
Ja.
Okay, also hier ist eine Meme-Anspielung aus einer Zeit, bevor es Memes gab. Weil es gibt schon sehr lange die Fantheorie, dass Paul McCartney in den, ich glaube, späten 60ern gestorben ist und durch einen neuen ersetzt wurde. Das Lustige ist halt, dass diese das ist so eine Fantheorie, die ist einfach nur dumm und deshalb halt lustig, weil die macht halt.
Deshalb hält die sich so gut.
Genau, also selbst wenn man sagen würde, ja, das ist so, dann hat trotzdem der Paul McCartney, der den dann ersetzt hat, viel mehr zu den Beatles und zur Weltmusik beigetragen, als der Gestorbene, weil der ist noch vor den ganzen großen Alben gestorben.
Man weiß ja jetzt auch nicht, wie oft diese Paul McCartneys einem so wegsterben.
Nee, also die offizielle Theorie ist, dass er
einmal
gestorben
ersetzt.
Ist in den späten 60ern und dann halt ersetzt wurde. Ja, weil, und das ist da halt auch irgendwie, wenn man irgendein Beatles-Lied rückwärts hört,
ach ja,
kann man
ja,
da
das
auch raus hören, Bart ist, Paul ist tot oder sowas. Außerdem, und dann gibt es das dann auch der letzte, den ich hier habe, ist Disco.
Ja, Disco ist jetzt auch tot.
Genau.
Wobei wir nicht mehr so die Generation sind, der das was ausmacht. Aber ich glaube, das war vor unserer Zeit, ne?
Ja. Das war ja ein bisschen vor unserer Zeit. Genau, also das waren so die Grabsteine und das ist schon.
Ja.
Die haben sie, glaube ich, nicht in jeder Folge, aber zumindest am Anfang sehr oft. Irgendwann sind denen da auch die Ideen ausgegangen.
Ich glaube, sie wechseln das. Also diese Intros für die Halloween-Folgen sind sowieso immer so ein bisschen ab vom Schuss quasi. Also die werden auch eigentlich nur für diese Halloween-Folgen ausgepackt.
Genau, und also auch teilweise, also ich weiß noch, da war nämlich damals eine große, ging überall rund, dass mal Guillermo del Toro, der super Regisseur, was Horror und Unheimliches angeht eigentlich, dass der einmal den Couch-Gag von der Horrorfolge gemacht hat. Couch-Gag übrigens für alle, die Simpsons nicht kennen. Normalerweise fängt jede Simpsons-Folge halt damit an, dass die Simpsons auf die Couch rennen und dann Fernsehen. Das wurde halt auch von Anfang, wo es immer nur irgendwie ein bisschen abgedreht war, ging das halt immer weiter, bis später der Couch-Gag das Wichtigste an der Folge war. Und hier ist so, es gab jetzt keinen Couch-Gag, ne? Es gab
nicht.
Nur diese Fahrt durch den Friedhof und dann gingen wir direkt ins Baumhaus und waren gar nicht zur Couch. Das ist auch, das wurde dann später irgendwann auch ersetzt und dann kam da auch tatsächlich ein Couch-Gag.
Dann gibt es immer so ein Halloween-Themed Couch-Gag.
Genau, der halt dann, also der Guillermo del Toro, der geht halt super lang und hat irgendwie 1000 Anspielungen drin oder
ach,
so.
Lieber.
Weil wenn es eine Sache ist, die Guillermo del Toro noch mehr ausmacht, als dass er ein sehr guter Regisseur ist, ist, dass er ein totaler Fanboy ist. Deshalb, genau. Ja, dann gehen wir weiter zu den
Segmenten vielleicht.
Zu den Segmenten, genau.
Gut, das Bad Dream House.
Das ist auch ein schöner Name einfach. Haus der bösen Träume.
Ja, nicht mehr, also aber auch so absichtlich den dummen Titel gewählt. Nicht mal Nightmare House oder so, was klingt wie so ein Goosebumps.
Ja, aber ich glaube aber auch, weil Bad Dream House ist nochmal so Dream House mit drin. Wir haben unser Traumhaus.
Oh,
aber es ist halt
smart.
Ja. Also es ist halt, man kann nicht Albtraum, also Nightmare ist halt was anderes als ein Bad Dream House. Das ist auch die Frage, ist es ein schlechtes Traumhaus oder ist es ein Albtraumhaus?
Oh.
Das sind ja,
oh je, oh je.
Genau, also das, die Anspielungen, die sind einfach richtig gut.
Ja, also da übertreffen sie sich ja selbst auch alleine mit diesen ganzen kleinen Gags, die dann immer zwischendrin noch passieren. Man kommt ja beim Kommentieren der Folge kaum hinterher.
Ja, genau, also da ist so viel passiert, was wir wahrscheinlich auch verpasst haben.
Es ist, ich meine, wenn ihr die Folge selber vorher schon mal geschaut habt oder jetzt mit uns geschaut habt und so ein bisschen noch Untertitel mitgelesen habt, es ist ja auch so, dass die Simpsons jedes Mal auf diese ganzen Horrorerscheinungen in diesem Haus total gechillt reagieren. So, ja, das Haus ist verspukt. Ah, wir bringen einfach einen ganzen Haufen Priester vorbei. Die regeln das. Ja, die Küche, die Wände bluten. Ah, da braucht nur ein bisschen weibliche Intuition hier. Dann sieht das alles wieder aus. Das, okay.
Ja. Genau. Und halt auch in dieser Folge sind dann so viele Anspielungen jetzt auf eine oder zwei große Filme, aber halt auch dann diese ganzen Kleinigkeiten, ne, wie wenn Maggie halt ihren Kopf dreht, dass das Haus aussieht wie das Addams Family Haus.
Ja, einfach dieser dumme Friedhof im Keller, der irgendwie so, ich meine, ja klar, Poltergeist und so, aber quasi in fast jedem Stephen King Roman aus der Zeit, der mir einfällt, hat das irgendwie was damit zu tun.
Ja, das stimmt. Und ja, hast du noch was zu dem Bad Dream House? Weil ich habe da sonst nicht so viel, wir haben sehr viel da erwähnt, weil so viele kurze Segmente waren.
Genau,
ne?
da kann man sehr viel zwischendurch schon sagen.
Aber es war auch einfach ich finde es ein richtig gutes Segment einfach. Also
das ist sehr vollgepackt. Also ja. Und ich fand auch, wie gesagt, ich bin großer Fan davon, wie diese Wände und alles sich so im Hintergrund immer bewegen und auch, das ist in diesen Halloween-Folgen aber ohnehin, das ist nicht nur bei diesem Bad Dream House, sondern im Allgemeinen, die Perspektiven, die machen, sind immer total spannend.
Ja.
Also Flure, die sich dann so ewig weit wegziehen oder so eine Draufsicht, dass das Zimmer komplett leer aussieht, bis auf ein Bett, was drin steht. Und also
das ist halt das Gute, was man halt bei Animationen noch viel besser machen kann als bei klassischem Film, weil es halt diese besondere, ne, es ist was Besonderes, man kann halt alles damit machen. Da kann sich dann auch die Treppe, die nach oben führt, hinter March bewegen. Weil es ist ja nur animiert, die können ja malen, was sie wollen. Du kannst ja theoretisch alles malen.
Also das Tolle ist, dass es durchbricht quasi nicht die Realitätsebenen. Also quasi, wenn man im Theater sitzt und man sieht, dass sich Props bewegen. Also zum Beispiel, man könnte ja auch sagen, Marge steht auf der Bühne im Theater und jemand schiebt dann so eine Treppe von links nach rechts. Das wäre ja möglich. Aber unser Gehirn begreift schon irgendwie, dass das zwei unterschiedliche Realitätsebenen sind. Also, dass das eine Prop ist und ein richtiger Mensch. Wohingegen, wenn du einen Cartoon schaust und in diesem Cartoon alles auf dieselbe Art gezeichnet ist, ist das quasi alles auf derselben Realitätsebene. Mhm. Also, da ist irgendwie das Gefühl, dass die Treppe sich von links nach rechts bewegt, dann automatisch viel stärker.
Und man kann es halt auch, also ich glaube auch einfach, weil man irgendwie erkennt, es ist nur ein Prop, weil die Wand sich halt nicht mitbewegt, dann, weil man halt noch viel mehr sehen kann. Und hier ist halt so, man sieht ja nur das, was man hier sieht und auch teilweise in Camera, weil normalerweise geht es dann so, wenn du einen Film guckst, dann gibt es so klar erkennbar, hier ist jetzt ein Schnitt und dann ist ein Prop hinten dran.
Ja.
Das hat man auch noch so zumindest ein bisschen Gefühl. Hier kann ja eine Kamerafahrt, die zu Marge rüberwinkt und dann bewegt sich die Treppe.
Ja, absolut.
Das sind halt so diese Sachen, da gibt es super viele Möglichkeiten. Das ist einfach klasse und das nutzen die auch in jeder Staffel, in jeder Folge aus.
Ja,
also,
durchaus.
Also in jeder Horrorfolge.
In denen merkt man es am ärgsten, weil da wirklich auch am meisten drauf gezielt wird, den entsprechenden Effekt rauszukitzeln.
Genau. Und was auch noch wichtig ist, was hier jetzt noch gar nicht so vorkam, aber was halt auch bei diesen Folgen hilft, ist, die sind halt One-Offs und alles kann passieren. Also wir kommen irgendwann dann in ein paar Jahren mal zu einer Folge, in der in jeder einzelnen Kurzgeschichte Willy, der Housekeeper, stirbt, weil es immer andere Geschichten sind und deshalb kann das halt passieren.
Ja, und es ist immer möglich dann quasi.
Ja, genau. Und das ist einfach, ja, ich lieb's einfach. So, sollen wir zum zweiten
Segment.
Ja. Da will ich dann jetzt mal direkt ein bisschen ausholen, weil da habe ich dafür extra noch eine Folge aus der Twilight Zone geguckt.
Dann leg mal los.
Die heißt, also auf Deutsch heißt sie Das Buch der Kanamita. Sehr schlechter Titel, finde ich.
Okay, ja, das...
Weil die Kanamita sind halt Aliens. Also das, ich erzähle jetzt auch mal die Story und dann erzähle ich danach den englischen Titel.
Mhm.
Die Kanamita sind Aliens, die auf die Erde kommen. Wir reden hier übrigens, das wollte ich eigentlich raussuchen, von Staffel 3, Folge 24 der Twilight Zone, die das erste Mal am 2. März 1962 rauskam und auf einer Kurzgeschichte aus 1950 basiert. Ich finde, da ist wichtig, dass man diese Einordnung hat, wenn wir von dieser Story reden.
Ja.
Und jetzt ist es so, dass in dieser Geschichte kommen Aliens auf die Erde und zeigen den Menschen quasi, wie man, also sagen, wir haben alles für euch, wir können euch komplett helfen, wir haben Samen, die viel besser wachsen und euren ganzen Hunger stoppen können. Wir haben Strom, der niemals endet, und die bringen den Menschen quasi alles, um alle Probleme, die sie haben, zu lösen auf der Welt.
Mhm.
Und die ganze Zeit sind die Menschen so halt so unsicher und trauen ihnen nicht wirklich, weil wer weiß, das kann doch nicht stimmen, dass die einfach nur nett zu uns sind.
Mhm.
Aber sie machen, sie lassen sich halt immer weiter alles zeigen und sagen, ja, lass mal sehen, ne, wir gucken mal. Und irgendwann sind wir dann so weit, dass sie Erdenbewohner mitholen auf ihren Planeten. Und jeder will da mit und dann gibt es immer diese Gespräche, was es alles gibt. So ähnlich wie hier in dieser Folge von den Simpsons, wo sie dann zum Schluss sagen, ihr hättet können alles haben, alles Essen der Welt und es ist das
ist
Paradies.
Ein Paradies.
Genau, und so ähnlich sprechen dort die Menschen über dieses Kalamit, wo sie hinwollen. Und unser Hauptcharakter ist ein eigentlich ein Übersetzer und Spion, so in die Richtung, aus halt einer Zeit des Kalten Kriegs, der halt quasi auch viel damit beschäftigt war, Texte zu analysieren und zu übersetzen, Geheimcodes zu knacken. Und diese Kanamita, die haben nämlich relativ am Anfang ein Buch liegen lassen.
Mhm.
Also derjenige, der runterkam und das Ganze so gezeigt hat, der hat das Buch einfach so auf dem Tisch im Gerichtssaal liegen lassen oder im UN-Verhandlungsgebäude, so irgendwas.
Mhm.
Das Buch liegen gelassen und das ist halt auf irgendeiner Aliensprache. Sie haben es versucht zu knacken, arbeiten sehr lange dran, aber sie haben nur den Titel rausbekommen bisher. Und der ist To Serve Man, was auch der Originaltitel der Folge ist.
Mhm.
To Serve Man, also dem Menschen dienen, könnte man sagen. Oder, und dann ist es nämlich so, unser Hauptcharakter sagt dann irgendwann gegen Ende der Folge, ja, achso, das sage ich jetzt nicht dazu, das kann ich dann gleich erklären. Also der Hauptcharakter sagt dann so, ja, ich bin ja quasi meinen Job los, weil es gibt keinen Krieg mehr, es gibt nichts mehr, wo ich entschlüsseln müsste.
Mhm.
Da kann ich auch auf diesen Planet fliegen. Und seine Kollegin sagt quasi noch so, mit der er zusammengearbeitet hat die ganze Zeit, die meint so, ach ja, ich habe jetzt ja sowieso so viel Freizeit und nichts zu tun, ich versuche mal weiter das Buch zu übersetzen. Und dann die letzte Szene auf Erden ist dann quasi, wie unser Hauptcharakter in das Flugzeug einsteigt oder in das Raumschiff einsteigen will, auf der Treppe ist und sie kommt angerannt und sagt, flieg nicht. Und er fragt, warum? Und sie sagt, es ist ein Kochbuch. Weil To Serve Man kann halt auch Menschen servieren, anreichen heißen. Mhm. Und genau, und er hat quasi sein Kochbuch da liegen lassen, was irgendwie das ist fast genauso ein schlechter Witz wie bei die Simpsons,
irgendwie schon ein bisschen.
Und es kommt aber dazu, dass wir, das habe ich ganz vergessen zu erzählen, ein Segment drumherum haben. Es fängt nämlich damit an, dass unser Hauptcharakter auf einem Raumschiff sitzt und quasi, er hat so sein eigenes Zimmer, kriegt gerade Essen reingebracht, aber er erzählt halt so, nee, es ist total schrecklich und wir hätten müssen aufpassen. Und dann am Ende der Folge wird er halt dann quasi gezwungen zu essen. Und weil sie ihn halt als Zutat benutzen wollen. Und ich finde interessant, ich hatte erwartet, dass wir hier aber in die Zeit passt es natürlich viel mehr rein, aber ich glaube, würde es heute gedreht werden, würde man es genau andersrum machen. Nämlich wie die Simpsons, nur nicht ganz so witzig, dass man halt im Endeffekt sagen würde, ja, da hat unsere eigene Misstrauigkeit uns jetzt halt gekostet. Aber damals in der Zeit, in der es halt auch wirklich war, ne, hier, der Feind kann überall sein, gerade 50er, 60er, Red Scare, da ist es halt so das Ding, dass man sagt, ja, der Feind könnte überall sein, vertrau niemandem.
Mhm.
Und wenn er dir das Beste anbietet,
ja,
sei vorsichtig.
Haken.
Genau. Und Aber ich fand das dann so lustig, vor allem in dem Kontext der Simpsons-Folge, wenn man die halt vorher schon kannte, ist es irgendwie, es wirkt gar nicht mehr, weil man einfach, wenn sie dann ruft, es ist ein Kochbuch, dann ist halt so alles vorbei, dann ist so, oh mein Gott, das hat sie jetzt nicht gesagt, oder?
Wobei, ich kann mir aber vorstellen, dass dieser Plot-Twist, wenn man den zum ersten Mal wirklich in der Twilight Zone sieht, so richtig schockierend ist, so, oh mein Gott.
Ja, das bestimmt. Und also, ich würde sagen, auch bei die Simpsons ist der Twist aber, also es geht so weit, schön, dass es auch lustig ist. Und übrigens, ich glaube, oder ich würde mal sagen, so macht man gute Anspielungen und Parodien, wenn sie funktionieren, ohne dass man das Source Material kennt. Weil diese ganze Folge ist genauso lustig und interessant. Du hast die Folge noch nie gesehen, wusstest noch nie was davon. Ich habe dir letztens mal davon erzählt, aber...
Ja, aber ne? Also die Twilight Zone-Folge kannte ich nicht.
Und es hat trotzdem
Es hat wunderbar funktioniert. Also das ist tatsächlich auch sowas, ne? Auch die, dass es das Haus der Addams Family ist zum Beispiel. Das ist irgendwie... Für die Leute, die es erkennen, ist es ein schönes Schmankerl. Und für die Leute, die keine Ahnung haben, stört es aber auch irgendwie nicht. Ne?
Genau, es geht mehr um allgemeine Bilder, dass man halt wirklich sagt, aber ne, jeder kennt ein Gruselhaus.
Genau.
Und dass in einem Haus die Wände bluten, ist nichts Gutes und das Haus ist wahrscheinlich besessen. Man weiß dann, okay, wenn man es kennt.
Miteinander zusammen quasi.
Genau.
So.
und das sind halt so Geschichten, die jeder kennt. Aber dann jetzt bei der Alien Invasion zum Beispiel, da ist es halt wirklich so, Die Geschichte ist einfach an sich gut und hat halt einfach hier nur einen Twist. Das ist so ähnlich wie, es ist ein ganz anderes Thema eigentlich, aber du kennst bestimmt den Film Airplane oder komplett verrückte Reise in dem komplett verrückten Flugzeug, so irgendwas.
Ja.
So eine der großen Komödien der 80er, einer der lustigsten Filme, die es gibt. Das ist eine Parodie auf einen Film mit einem Flugzeug aus ein paar Jahren vorher. Gott.
Und den kennt man heute nicht mehr.
Genau, ich glaube, der hieß auch sogar irgendwie Airplane oder Flight irgendwas oder so.
Mhm.
Und den kennt keiner mehr. Aber die Parodie liebt jeder, weil es so lustig ist, dass man das Source Material nicht braucht. Und dann gibt es aber auch Filme, die nur Anspielungen sind, die dann gar nicht funktionieren. Das ist aber ein ganz anderes Thema.
Mhm.
Die liebe ich aus irgendeinem Grund leider auch.
Ja, weil du aber wahrscheinlich auch die meisten Anspielungen trotzdem noch irgendwie verstehst.
Wahrscheinlich, ja. Aber das ist auch sowas, das altert dann auch ganz schlecht. Und deshalb sind es hier auch so, einfach so, also es gibt auch immer mal so einen Witz, der wahrscheinlich 20 Jahre später nicht mehr ganz so gut funktioniert.
Siehe HBO, aber...
Genau, aber es funktioniert trotzdem noch gut genug.
Ja.
Und genau.
Ja, drittes Segment, ne?
Drittes Segment,
alles klar.
Genau.
Also, Edgar Allan Poe und der Rabe. Ich habe nicht alles vorbereiten können, ich sag's gleich dazu, aber ich habe mich sehr bemüht, so viel wie irgend möglich vorzubereiten. Und zum einen, deshalb wusste ich so genau, dass das Ding wirklich 1845 rausgegeben wurde. Ich fand das sehr lustig. Dieses Gedicht wurde zuerst mal abgelehnt von dem Standardverleger, zu dem Poe normalerweise gegangen ist.
Darf ich kurz fragen, wie bekannt war Poe zu dem? Weil ich weiß, dass Poe schon zu seiner Lebzeit bekannt war und halt...
Willst du raten, weswegen? Wegen dem Raben.
Okay, also vorher...
Vorher, ich weiß nicht genau... Wie gut die Leute informiert waren. Also er hatte einen Standardverleger, er hat auch immer mal wieder was geschrieben, aber mit dem Raben hat er quasi, also wir würden heute sagen Durchbruch, weil dann kannte ihn jeder.
Ja.
Dieser Rabe war lächerlich erfolgreich, sogar so erfolgreich, dass die Leute irgendwann zu Poe gesagt haben, da kommt der Rabe. Also das war wirklich das Ding.
Und deshalb gibt es auch mehrere Filme, die der Rabe heißen.
Und sich um Poe drehen.
Genau, und gar nichts mit dem
Gedicht zu tun haben.
Genau.
Exaktemo.
Ja,
das aber
ist gut zu wissen.
Deshalb, jeder hat aber Stolpersteine auf dem Weg. Also der erste Verleger sollte von Graham's Magazine sein, Mr. Graham himself. Und der hat aber gesagt so, nee, das drucke ich nicht. Hat aber dann so quasi als milde Gabe trotzdem $15 bezahlt. das klingt jetzt für uns erstmal wenig, aber ich habe in demselben Atemzug so ein paar Zeilen weiter unten gelesen, dass man Bücher damals für, ich glaube, 31 Pfennige oder wie es hieß, verkauft hat. Also $15 war schon in dem Sinne dann halbwegs ordentlich bezahlt. Und der American Review, zu denen Poe danach mit seinem Gedicht hingegangen ist, die haben ihm $9 gegeben und das Ding abgedruckt. Also, da mit dem $15 eigentlich einen guten Deal gemacht.
Und also, er hat ihm einfach $15 gegeben, weil, schön, dass du hier warst, ich will's nicht, aber...
Ja, also so klang's zumindest.
Okay.
Interessanterweise auch, zuerst wurde das Ganze auch nicht unter Poes Namen abgedruckt. Zuerst wurde es unter dem Namen Quarl abgedruckt.
Okay.
Vielleicht, ich betone das vermutlich sehr, sehr falsch, aber das war wohl auch ein bekannter Dichter, den ich persönlich jetzt nicht kenne und nicht weiter nachgeschlagen habe. Aber noch im selben Jahr, nur einige Monate später, wurde das Gedicht dann doch nochmal abgedruckt und dieses Mal mit Poes Namen. Und ich kann nur davon ausgehen, dass der Grund dafür ist, dass dieses Gedicht eben wirklich eingeschlagen ist.
Es ist auch einfach ein super Gedicht.
Es macht wirklich Spaß zu lesen.
Ja, auch wirklich zu lesen oder ich finde auch vorzulesen. Also selbst das,
ja.
Es ist so ein richtig guter Sprachfluss, der einfach so Once upon a midnight dreary as I pondered weak and weary.
Ja, das fließt so und plätschert vor sich hin, ne, in so einem ganz angenehmen Rhythmus.
Genau.
Ich sage gleich dazu, ich habe nicht sehr viel zur Rhythmik des Gedichtes nachgelesen, einfach weil mein Deutschunterricht liegt lange hinter mir und ich hatte nicht wirklich die Muße, ihn nochmal aufzuwärmen. Ich weiß, dass Poe sich da auch sehr investiert hat, dass gerade diese Sprachabfolge und auch die Betonung von Vokalen wirklich passend ist. Deshalb, wir haben vielleicht in der Folge von den Simpsons gesehen, das ist so eine kleine Statue von Athena, auf der der Rabe sitzt, die über der Tür ist. Die heißt aber im gesamten Gedicht nicht Athena. Die heißt durchgehend Pallas.
Okay.
Und die heißt, ich meine, das ist durchaus zutreffend, weil Pallas Athena ist eine Form von der Athena, also stimmt schon.
Mhm.
Aber der Name Pallas ist deshalb genommen, weil Poe einfach gesagt hat, klingt schöner. Wenn ich jedes Mal Athena sage, habe ich ja einen ganz anderen Wortfluss quasi, also sage ich Pallas.
Gut, gerade wenn man reimt, ne, ist das auch, muss man da drauf achten, weil
absolut.
Ja, vor allem dann auf Englisch, Athena ist noch was ganz anderes als
ja,
Palace.
Athena und genau, Palace. Ja, vielleicht so zuerst mal, im Groben ist der Inhalt gleich zur Simpsons-Folge, mit Ausnahme des Kampfes, also der findet nicht statt. Wir haben einen verzweifelten, verliebten jungen Mann, der eben an einem stürmischen Dezemberabend Besuch von einem sprechenden Raben bekommt und sich quasi in seinem eigenen Unglück suhlt, weil dieser Rabe kann offensichtlich nur ein Wort sagen, das er durchgehend wiederholt und der Erzähler, richtig. Der Erzähler stellt aber immer Fragen, auf die die Antwort definitiv nicht Nevermore sein sollte. Und er stellt die Fragen trotzdem, selbst im Gedicht bemerkend, dass ihm klar ist, der Rabe kann vermutlich nur das eine Wort. Also er ist irgendwo auch ein bisschen selber schuld. Sein Unglück entspringt aber zunächst, bevor der Rabe vorbeikommt, der Situation, dass seine geliebte Lenore verstorben ist. Und er kann nicht aufhören, an sie zu denken. Deshalb sitzt er am Anfang auch da und blättert in irgendwelchen Büchern rum, weil er halt verzweifelt versucht, sich abzulenken.
Darf ich mal sagen, dass Lenore ein richtig schöner Name ist?
Ja.
Das ist so richtig wirklich. So, auch gerade im, also es ist auch so ein Name, der richtig gut im Sprachfluss läuft.
Kommt auch nicht von ungefähr.
Ja.
Wir wissen, auf was sich Lenore reimt.
Nevermore.
Richtig.
Ach ja.
Also das war schon sehr gut austangiert. Welche Worte da benutzt werden.
Das merkt man.
Das Thema des Gedichtes erstmal die unsterbliche Hingabe an jemanden. Der Erzähler kann sich ja nicht entscheiden, ob er jetzt Lenore vergessen will oder ob er sie durchgehend weiter erinnern will. Und dieses immer von einem zum anderen Schwanken ist so ein bisschen der Grund für sein Unglück. Du hast gesagt, so der ältere Herr, das Lustige ist, im Gedicht selbst wird, glaube ich, gar nicht gesagt, da ist es einfach der Erzähler. Interpretiert wird es häufig als ein Student. Und das kommt daher, dass Poe den Typen in einem Essay, den er über das Gedicht geschrieben hat, selbst als jungen Gelehrten bezeichnet.
Okay.
Und wegen diesem jungen, also dass es ein junger Gelehrter sein soll, zum einen, der gute Mann sitzt abends am Kamin und liest Bücher. Das macht ja schon mal nur die belesenere Sorte Mensch.
Ja. Vor allem, er liest ja Forgotten Lore, Volume 2.
Ja, Forgotten Lore. Ist schon ein bisschen weiter. Und da kommt auch nochmal die Athena-Büste mit rein, weil das ist natürlich die Göttin der Weisheit. Und wo gehört die hin? Ja, in den gebildeten Haushalt gehört die Gute.
Natürlich, ja. Aber dass es ein Gelehrter ist, das habe ich auch immer gedacht. Aber irgendwie, ich glaube einfach, weil es halt um eine verstorbene Frau geht.
Man nimmt an, das müsste älter sein, ne?
Genau, weil so bei verstorbene Liebe denke ich einfach nicht an einen 20-Jährigen, sondern halt eher eher halt so, ne, so 40, da ist dann so, ja.
Andererseits, ich meine, Poes eigene Frau war, ich glaube, 13, als er sie geheiratet hat.
Gut, das sind nochmal ganz andere Themen.
Ja, aber ich meine, das war die Zeit quasi, da konnte sowas passieren, also so alt müssen die nicht mal zwingend gewesen sein.
Ja, gut.
da ist man auch noch hobbymäßig an sowas wie Fieber gestorben. Weil die
hobbymäßig, ja, gut.
Ja, manchmal mehr als einmal. Nee, aber einfach, weil die medizinische Versorgung dann teilweise auch nicht das Wahre war. Und dann konnte es durchaus sein, dass man sehr jung schon Witwer oder Witwe wurde.
Weißt du, wie alt Poe war, als er das Gedicht geschrieben hat?
Oh, weil boy.
Ich gucke es gerade nach ansonsten. Weil ich
nein, das kann ich dir nicht sagen.
Ich finde irgendwie Poe, gut, das ist halt das Problem, wenn man von bekannten Künstlern Bilder sieht, vor allem von so alten, schon verstorbenen Künstlern, die kennt man ja nur von...
In einem Alterszustand.
Genau, von so 5 Bildern, die damals gemacht wurden.
Ja, wenn sie überhaupt gemacht wurden, wenn es nicht nur so ein Porträt war, das irgendjemand über sie gemalt hat.
So, und wir sagen, 1845 kam das raus, ja. Ne? Ja gut, da war er Mathe, ne? 1809 kam es raus, also er war etwa 36 um den
Dreh. Oh, alles klar.
Und er ist 49 schon gestorben, das war mir gar nicht so klar, dass er...
Da war, glaube ich, seine Frau dann auch schon tot.
Als er das Buch,
als er das Gedicht geschrieben hat, seine Frau ist mit 24 gestorben, also 11 Jahre nachdem sie geheiratet haben. Und ich glaube, er war Ende 20, als geheiratet wurde.
Sind wir hier bei der Frau, die auch seine Cousine ist?
Ja,
ist das
genau.
Okay, ja.
Gute alte Zeit.
Ja, ich guck mal nach, wann die starb. 47. Nee,
dann lebte sie noch. Dann war sie zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich schon schwer krank, weil sie starb an einer Krankheit und es wird ganz gerne gesagt, dass dieses sterbende Frauenmotiv, was in mehreren von Poes Geschichten vorkommt, zum einen am frühen Tod der Mutter liegen kann, zum anderen aber auch daran, dass seine Frau eben, wie gesagt, so mit 24 ist die, glaube ich, gestorben.
Okay. Seine Frau und seine Cousine, ja.
Ja. Kommen wir zum Raben, das ist wahrscheinlich interessanter. Poe selbst hat gesagt, er hätte sich von Charles Dickens dazu inspirieren lassen, einen Raben zu benutzen. Weil es wohl in dem Buch Barnaby Rudge einen sprechenden Raben namens Crib gibt. Und ich habe das Buch nicht gelesen, aber ich habe natürlich...
Du hättest auch mal können ein bisschen was vorbereiten.
Ich weiß, ich war ein bisschen faul. Aber ich habe ein Kapitel gefunden, in dem eine Szene passiert, die vermutlich den Anstoß für Poe gab. Nämlich in dieser Szene ist Crib, ich bin nicht sicher, ob er sich verstecken will oder ob er einfach nur zufälligerweise an diesem Ort ist. Er ist vor einer Tür und er macht vor der Tür versehentlich ein Geräusch und dann sagt jemand hinter der Tür, was war das? Hat da jemand gegen die Tür geklopft? Und jemand anders antwortet, ja, jemand pocht da ganz sanft gegen den Fensterladen. Geh mal gucken. Und das erklärt vielleicht die Anfangsszene des Gedichtes mit diesem, oh mein Gott, jemand klopft an meine Tür. Ach nee, ah doch, Fenster. Scheint genau dort herzukommen. Und
also ist tatsächlich quasi eine Anspielung, eine Parodie auf...
es ist in dem Sinne eine Weiterentwicklung. Er hat sich quasi die Szene gegriffen und hat dann gesagt, okay, da mache ich mal mehr draus. Mhm. Und Poe hat auch, das ist so das Dankbare, ich habe ja erwähnt, so Poe hat nicht wirklich, also er ist mit dem Gedicht berühmt geworden, aber er hat nicht wirklich was an dem Gedicht verdient. Mhm. Und die Verschwörungstheorie lautet, dass danach ein Essay darüber zu schreiben, wie er das wohl bekannteste Gedicht, das seinen Namen trägt, geschrieben hat, auch ein Versuch gewesen sein könnte, nochmal Geld daraus zu schlagen, weil das Gedicht dieses Geld nicht gebracht hat.
Verständlich.
Also alles mit so einem Körnchen Skepsis vielleicht aufnehmen. Aber Poe hat gesagt, ich hatte natürlich auch einen genauen Plan. Also der Rabe kommt nicht von ungefähr. Ich wollte eine Kreatur, die weder mit sich verhandeln lässt, noch für einen Menschen erkennbar vernunftbegabt ist. Es sollte also im besten Falle schon mal ein Tier sein und kein anderer Mensch. Und dann muss die Kreatur aber trotzdem die Möglichkeit haben zu sprechen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und was haben wir denn da? Und da hat zuerst gedacht, Papagei. Aber Papagei, du fängst schon an zu lachen, ja, ne, tut der Stimmung jetzt nicht so gut.
Ich stelle mir das so lustig, weil wir einfach statt dem Raben kommt halt ein Papagei, so ganz bunt.
Ja.
Und der sagt, Polly will einen Cracker.
Das Schöne ist, es war aber auch nicht nur der Papagei. Es gibt auch andere Berichte, dass es wohl angeblich eine frühere Fassung des Raben gegeben hätte. Die hätte Poe mal irgendwo vorgelesen und zu dem Zeitpunkt war es noch eine Eule. Und die Eule macht jetzt wiederum Sinn als Sinnbild für Athena und sitzt nachher auch auf dieser Büste rum. Aber es ist durchaus sehr viel passender, dass er sich dann den Raben rausgepickt hat dafür. Denn Raben, dankbar symbolträchtig aufgeladene Tiere, meine Güte. Der Erzähler im Gedicht sagt manchmal Prophet zu dem Raben, also wenn er ihn anspricht.
Ja.
Kommt daher, dass Raben in der griechischen Mythologie mit dem Gott Apollon zu tun hatten und der war quasi der Chef der Orakel. Und daher kommt diese Idee des prophetischen Tieres. Mhm. Dann sagt er Thing of Evil und scheucht das Vieh zurück zur plutonischen Küste. Die plutonische Küste ist in dem Sinne quasi die Unterwelt, mhm. weil Pluto ist die römische Fassung von Hades, ist quasi Gott der Unterwelt.
Okay, ja.
Dann haben wir die nordische Mythologie drin, nämlich es gibt zwei Raben, die auf Odins Schultern sitzen. Das sind Hugin und Munin. Mhm. Der eine repräsentiert den Gedanken und der andere die Erinnerung. Und tatsächlich, es ist so ein bisschen eine Mixtur von allem, was Poes Rabe ist. Mhm. Also,
Und weißt du, also war das alles Poe bewusst und er hat das so ausgewählt oder ist das mehr zu, also gibt ja auch Zufälle, weil also man nutzt ja auch Raben grundsätzlich, also weißt du, es gibt ja, man sieht sich das Viech an und hat schon so ein Gefühl und dass das dann immer gleich verwendet wird, könnte ja auch, weißt du da was, hat er da was zu gesagt?
Ja, er hat jetzt nicht irgendwie mit Hugin und Munin oder so angefangen. Mhm. Poe hat sehr genau gesagt, was der Rabe bedeuten soll tatsächlich. So ganz klar,
okay.
Poe möchte ein trauerndes, niemals endendes Gedenken in Tierform darstellen. Mhm. Und der Leser soll das am Ende auch selber in dem Raben so lesen. Also am Anfang soll der Rabe rüberkommen wie wirklich nur irgendein Tier. Und am Ende, weil das Ganze ja so aufgebauscht wird und dann dieser Erzähler da so absolut niedergeschlagen vor dem Tier auf seinem Sesselchen sitzt, sollen wir denken, dass der Rabe emblematisch für irgendetwas Größeres und anderes steht und dann drauf kommen, dass es eben dieses sich immer weiter tragende Trauern ist.
Verstehe.
Und ich sollte jetzt sagen, bevor ich weiter darauf eingehe, was Poe über das Gedicht gesagt hat, dadurch, dass man sich nicht ganz sicher ist, was der Grund war, warum er diesen Erklär-Essay geschrieben hat. Mhm. Es könnte gut sein, dass da vielleicht auch ein bisschen Satire mitgedacht war, weil es gab unterschiedliche Reaktionen. Es gab Reaktionen auf den Essay, die gesagt haben, das ist genau wie Poe arbeitet, es macht so viel Sinn, oh mein Gott, er ist ein Genie. Und es gab Reaktionen so, niemand arbeitet so. Das ist absoluter Humbug, das muss Satire sein. So, ich habe jetzt in den Essay reingelesen. Ich finde jetzt nicht, dass der sich sehr albern liest, muss ich jetzt ehrlich gestehen. Ich verstehe aber durchaus, was die Leute meinen, wenn sie sagen, so ein bisschen Satire ist da bestimmt mit dabei. Weil der gesamte Essay ist so in dem Geiste geschrieben, dass alles ist berechnet. Nichts hier ist Zufall. Also wenn du sagst so, ja, es hätte ja Zufall sein können, weil so ein Rabe zu nehmen, nein.
Also quasi, er sagt, also er hat quasi das Gedicht geschrieben und danach nochmal analysiert. Und quasi so deutschaufsatzmäßig genau geschrieben, das hat alles seinen Sinn und das ist der Grund. Und
sogar noch extremer, laut Poe selbst hat er zuerst sich hingesetzt und das ganz logisch und methodisch durchgeplant, bevor er auch nur eine einzige Zeile geschrieben hat. Es stand vorher schon alles fest. Und er hat zuerst, sagt er, was sind die drei großen, wichtigen Punkte, die Literatur immer erfüllen muss. Laut Poe ist das zum einen die Länge. Poe war der Überzeugung, alle literarischen Werke, am besten sind sie kurz, weil man muss sie in einer Sitzung schreiben. Die Idee hinter einer Kurzgeschichte ist ja auch, dass du das in einer Sitzung liest. Dann kann das nicht sein, dass ich zwei Tage dran sitze und schreibe quasi. Für ein Gedicht.
Jetzt ist die Frage, gilt das dann wirklich, wenn man es in einer Sitzung schreibt, aber vorher 5 Wochen recherchiert und plant?
Schreiben ist Schreiben, du. Es geht nur ums Schreiben. Das zweite ist seine Methodik. Es gibt keinen mystischen Musenkurs, es gibt kein dieses Remi-Demi, was kreative Menschen gerne betreiben, um zu sagen, ah, ich muss aber kreativ werden. Und die beschreiben das wie so eine magische Sphäre, in die sie eintreten. Nein, laut Poe gibt es das alles nicht. Die tun das nur, weil sie Angst haben, dass irgendwann jedem auffällt, dass Schreiben ganz methodisch ist, ganz analytisch und nichts Spontanes hat. Ich glaube, das ist der Punkt, wo sich die Leute dann ein bisschen dran stoßen und sagen, ich glaube, das ist Satire, weil es ist etwas harsch.
Könnte es Satire sein oder könnte es auch sein, dass er sehr von sich selbst überzeugt ist?
Ich bin mir nicht sicher, was von beidem. Ich glaube schon, es gibt unterschiedliche Schreibtypen. Also es gibt Leute, die sich wirklich einfach hinsetzen und in die Tasten hauen und die schreiben runter, was ihnen einfällt und die berichtigen danach. Aber es gibt eben Leute und anscheinend gehört Poe laut Eigenaussage zu diesen Menschen, die wirklich alles zuerst aufschreiben und planen, bevor sie anfangen, fließende Sätze zu schreiben. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass er sehr kontrolliert zu Werke ging.
Okay, ist quasi so das Gegenteil von Stephen King, weil der sagt ja normalerweise, wenn der eine Geschichte schreibt, der hat eine Idee und schreibt dann einfach und der weiß gar nicht, wie es ausgeht.
Ja, und das ist halt auch so ein schöner Punkt jetzt. Der dritte wichtige Punkt in der Literaturtheorie von Poe ist, du sollst erst schreiben, wenn du das Ende kennst.
Mhm.
Also das hat auch einen ganz, ganz simplen Grund. Diese Geschichte, wenn sie ein bestimmtes Ende hat, dann hat sie auch einen bestimmten Effekt, den du mit dem Ende erzielen möchtest. Zum Beispiel, ich will alle Leute traurig machen. Was so ziemlich die Idee hinter dem Raben war. Ich will alle Leute traurig machen.
Ist das nicht ziemlich die Idee hinter den meisten Geschichten von Poe?
Ein bisschen.
Ich meine, wir können mal kurz sagen, dass Poe doch der Original Goff ist, oder? Also
ja.
Das ist doch so auch so mehr oder weniger
der Goff der Herzen.
Bekannt inzwischen. Mhm. Also.
Den hat man auch grundsätzlich, das ist das eines der ersten Bücher, was du kaufst, wenn du anfängst, dich der düsteren Seite des Lebens zuzuwenden, dann kriegst du immer einen Po in den Schrank.
Das klingt lustig.
Ich bereue nicht, dass ich das gesagt habe. Jedenfalls, die Idee ist, wenn du ein bestimmtes Ende haben willst, dann brauchst du einen bestimmten Effekt und alles, was in dieser Geschichte drin ist, muss sich diesem Effekt unterordnen. Das heißt, der Ton deiner Geschichte, das Thema, das Setting, die Charaktere, alle entstehenden Konflikte und schlussendlich quasi der ganze Plot, alles muss auf den Effekt zulaufen, den das Ende erzeugen soll. Deshalb kannst du halt nicht anfangen zu schreiben, wenn du das nicht kennst.
Und ich würde auch sagen, das macht tatsächlich auch Sinn in einem Gedicht oder einer Kurzgeschichte.
Ja.
Wenn du jetzt in, wie so klassischer King-Manier, so einen 2000 Seiten Roman schreibst.
Schwierig.
Da ist es auch viel mehr so, dass es mehr um den Weg geht. Der Weg ist das Ziel. Während ja bei so einer Kurzgeschichte, ja, da ist ja meistens gerade so, dass das fängt mittendrin an, startet einfach so und hat dann quasi so ein Ende mit einem Schlag ins Gesicht meistens, so dass man irgendwie das nicht einfach ins Leere läuft, sondern irgendwie einen Höhepunkt hat, wo man sagt, okay.
Ja gut, die Idee ist auch so ein bisschen, glaube ich, dass funktioniert gut bei Werken, die wirklich einen Effekt erzielen wollen. Also wenn meine Idee ist, ich möchte alle traurig machen, muss ich halt nur eine Stimmung übertragen. Aber ich würde jetzt auch unterstellen wollen, ein 2000-Seiten-Buch hat ja klar eine Hauptaussage, aber wahrscheinlich noch ein paar weitere Aussagen, die es treffen will. Oder zumindest hat so ein bisschen mehr Varianz in der Aussage, die es machen will. Weil wenn ich 2000 Seiten lang etwas lese und alles ist traurig und alles, was vorkommt, ist traurig und die Welt ist immer grau und es ist jeden Tag Regen, dann würde es irgendwann anfangen, sich selbst zu parodieren.
Ja, deshalb hat auch Lovecraft nur Kurzgeschichten geschrieben, weil da ist auch alles deprimierend.
Ja.
Aber ja, stell dir mal vor, so ein dickes, langes Buch von Lovecraft.
Muss ich mir nicht vorstellen, habe ich sogar. Also die Berge des Wahnsinns, die sind schon länger, die kann man quasi als Buch rausgeben.
Okay, ja.
Aber hat er ja seltener jetzt gemacht. Plus, man muss halt auch überlegen, deshalb ist Poe auch ein Vertreter von, alles muss kurz sein, alles muss zack, zack, zack. Ich meine, ja, macht Sinn. Ich weiß nicht, wie er dann selber rechtfertigt, dass er die Geschichte von Arthur Gordon Prim geschrieben hat, weil die ist meines Erachtens auch etwas länger. Aber das ist ein anderes Fass, das wir heute nicht öffnen.
Ja, wir reden nur über
genau, wir reden drüber, wie er den Raben schrieb. Und das Tolle ist, ich skippe also durch dieses Essay und er macht diese ganze Vorrede und ich dachte, okay, das wird die Erklärung sein. Nein, es gibt eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Wirklich genau aufgeschrieben, okay, zuerst habe ich das gemacht, dann habe ich das gemacht, dann habe ich das gemacht. Unter der Prämisse, alles muss logisch und methodisch sein. Alles hat seinen Grund. Nichts hier ist Zufall. Zuerst hat er also was gemacht? Die Länge entschieden, weil alles muss ja kurz sein. Und wenn er die Länge festgelegt hat, da hat er sich so überlegt, wie lange sollte ein Gedicht sein, dass es nicht zu kurz und nicht zu lang ist. 100 Verse, ja, das ist gut. Der Rabe hat, glaube ich, 108 oder so, also ist so ein bisschen drüber, aber zumindest nah genug dran.
Man muss ja meistens sagen, ne? Man plant es zwar sehr genau, aber 10% Verlust ist immer. Ne?
Genau. Dann hat er gesagt, okay, was ist der gewünschte Effekt? Wie gesagt, am besten möchte ich alle deprimieren. Okay, was ist das Deprimierendste, was mir einfällt? Der Tod einer schönen Frau. So, okay, Po, Klassiker, aber das, wie gesagt, könnte dran liegen, dass diese, zum einen seine Frau war sehr krank, seine Mutter ist früh gestorben, ich glaube, seine Stiefmutter ist auch gestorben, also diese sterbenden Frauen im Postleben, die kamen häufiger vor, deshalb ist es jetzt nicht mal unbedingt allzu fernabliegend, dass er daran denkt. Wenn ich also ein kurzes Gedicht über den Tod einer schönen Frau schreiben will und alle traurig sein sollen, dann erklärt sich von selbst, ich brauche einen melancholischen, tristen Ton. Und dann kommt ihm das Wort Nevermore in den Kopf. Das sollte mein Refrain sein, weil das klingt schon so passend und melancholisch und trist wegen dem langen O.
Da ist was dran, ja?
Mhm.
Nevermore.
Der Vogel hätte ja alles andere auch sagen können, aber nein, Nevermore, das ist ein langes Wort und so tragend und so schwer. Perfekt, nehme ich. Dann hat er also überlegt. Jetzt habe ich das Wort Nevermore. Wer soll das sagen? Am besten auch immer nur Nevermore. Dann kam er eben auf diese Idee mit, ich brauche ein Tier, das es sagen kann. Also nimmt er sich dann, zuerst überlegt der Papagei, nee, passt nicht in den Ton. Ein Rabe. Ein Rabe ist sowieso ein Vogel schlechter Omen. Also okay, Poe kennt seine antiken Anspielungen offensichtlich. Dann überlegt er aber, ja, der Rabe kann jetzt offensichtlich nicht die Geschichte erzählen. Der sagt immer nur Nevermore. Das habe ich ja jetzt schon festgelegt.
Wäre auch ein Gedicht. 108 Verse. Ja, Nevermore. Nevermore, 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 Nevermore.
Ja, wer kann das erzählen? Ja, um es besonders dramatisch und trist zu halten, kann nur einer vom Tod der schönen Frau erzählen. Der Typ, der übrig geblieben ist. Der, der sie geliebt hat. Das ist ja der traurigste im ganzen Bunde. Der Trauer. Oh Gott.
Da wird Maike auch schon ganz traurig.
Da kriege ich auch Tränen. Wo ich so ein großer Fan von Romantik bin. Du lieber. Er schreibt also den Höhepunkt des Gedichtes zuerst. Natürlich, weil warum sollte man am Anfang anfangen? Da ist ja alles langweilig. Das, der Höhepunkt, den Poe zitiert, und das ist das Tolle, er zitiert den Raben wirklich in seinem eigenen Essay. Er hat so immer seine Verse da drin und dann markiert er, was er an den Versen wichtig findet. Das schreibt er dann kursiv. Der Höhepunkt des Gedichtes für Poe zumindest scheint zu sein, wenn die Frage gestellt wird, treffe ich denn die Lenore wenigstens wieder im Himmel? Und der Rabe sagt, nee, n-n. Sehe ich nicht.
Nee, der sagt Nevermore.
Nevermore.
Du hast da was falsch verstanden. Wäre auch geil, ne? Glaube ich nicht.
Nicht, wenn du so machst. Und erst nachdem dieser ganze Ablauf jetzt festgesetzt ist, da sagt Poe, okay, jetzt sollte ich mir mal das Setting überlegen. Ich weiß ja noch gar nicht, wo die sind. In einen offenen Wald kann ich sie jetzt schlecht stellen. Das kommt nicht so gut. Und auch in der Stadt kann man nicht rumspazieren, weil das waren so die ersten, woran gedacht hat.
Der vor, da läuft so ein Mann durch die Straßen und
unterhält sich mit dem Raben.
Und schreit einen Raben an.
Alles schon passiert.
Ja, gut.
Dann kommt er also aber auf die Idee, hey, eine abgeschlossene Kammer. Irgendwie so ein kleiner Raum, da kann ich die Message dann gut rüberbringen. Und den Raum, den richte ich jetzt noch schön ein, weil, wie ich am Anfang mal so kurz erwähnt habe, Gedichte sollen immer was Schönes sein. Ja. Also selbst wenn es um was Trauriges geht.
Ja.
Jetzt ist nur die Frage, wie kommt denn der Rabe in den Raum, wenn alles zu ist? Muss ja durchs Fenster kommen. Ist das Einzige, was Sinn macht.
Logisch.
Nächste Frage, klopft denn wirklich an der Tür? Nee. Es klopft von Anfang an am Fenster. Aber der Erzähler, der ist ja ganz vertieft in seine eigenen Gedanken. Der hört es erst nur pochen und denkt natürlich, es klopft ja keiner an mein Fenster. Wenn einer klopft, muss es ja an der Tür sein. Deshalb ist auch nichts vor der Tür. Natürlich klopft der Rabe nicht an die Tür an, aber natürlich als Bewohner des Raumes denkst du, dort hat's gepocht.
Verständlich.
Das Zweite, was dankbar ist, warum überhaupt dieses kleine Intermezzo da einbauen mit dem Anklopfen an der Tür? Ja, es macht ja den Leser auch neugierig. Das ist das Erste, was im Gedicht wirklich aktiv passiert und es macht sofort so eine schöne, unheimliche, düstere Stimmung, dass er die Tür aufmacht und da ist ja gar keiner da.
Und das will ich kurz nochmal einwerfen, war auch bei den Simpsons sehr schön dargestellt mit diesem unendlich langen Flur, der komplett leer ist. Also auch so, wirklich so ein Flur, wo es auch wirklich, du wusstest, da ist niemand, weil da gibt's nichts, wo er sich verstecken kann. Und selbst wenn er noch wegrennen würde, würdest du den noch sehen. Laufen sehen.
Ja, oder zumindest hören. Also das war so ein Flur, wo du die Schritte schallern hörst.
Wahrscheinlich.
Jetzt ist das Nächste. Warum sollte der Rabe aber durchs Fenster reinkommen? Warum sollte er überhaupt anklopfen? Ja, ganz einfach. Es ist draußen stürmisch. Und wenn es draußen stürmisch ist, will das Tier sich irgendwo unterstellen. Und noch dankbarer ist, wenn es draußen stürmisch ist, ist es auch so ein schöner Kontrast zu diesem sehr besinnlichen Trauerspiel in der Kammer, das ja so sehr ruhig ist, so sehr besänftigt. Und deshalb ist auch gleich der nächste Kontrast, dass diese weiße Athena-Statue über der Tür steht. Die ist deshalb aus weißem Marmor, weil wenn sich da ein schwarzer Vogel drauf hockt, sieht es ja vorm inneren Auge sofort viel drastischer aus.
Das ist schon so sehr krass durchdacht.
Ja, ich glaube auch, deshalb haben die Leute danach gesagt, so ja, der hat das jetzt alles so runtergebrochen und ja, das klingt doch alles, das würde Sinn machen, aber möchte man mir wirklich erzählen, dass Poe da sitzt und sagt, Beep, Boop, Computer, Start, was ist ein guter Kontrast zu weiß, schwarz? So, das ist ein bisschen merkwürdig, dass das so
vor allem,
sehr verkopft drüber kommt.
Vor allem für halt jemand, der dafür bekannt ist, dass er so über Gefühle und so Depressionen schreibt, ne? Ja. Ich glaube ja, er hat das nur so geschrieben, er hatte quasi schon die Simpsons-Version im Kopf.
Ach so.
Und da ist ja auch auf weißem Marmor der schwarze Rabe und hat gedacht, ja, wenn die Simpsons das machen, muss das gut aussehen, deshalb.
Verstehe. Also ich habe schon gesagt, ne, das Gedicht kam sehr gut an und das war wohl auch durchaus im Poes Sinne, weil das Gedicht hat er so geschrieben, dass es einer breiten Masse gefällt und den Kritikern. Die Kritiker waren sich nicht so ganz einig. Einige Kritiker fanden das richtig, richtig toll und andere haben gesagt, da passiert ja nichts. Also, was ist das denn?
Wie immer, Kritiker sind immer beide Seiten.
Und dann vielleicht noch so als kleines Vor-Halloween-Schmankerl, also der düstere Ton, den man auch so im Gefühl hat und der auch so in dieser Bebilderung der Simpsons rüberkommt, der ist durchaus auch so gewollt. Ich meine, Books of Forgotten Lore klingt erstmal sehr ominös, war in Poes Zeit durchaus eine Anspielung darauf, dass jemand okkulte Bücher liest. Mhm, also Forgotten Lore schon entsprechend, nicht einfach nur, ach, irgendwelche Sagen und Legenden, sondern nee, schon der okkulte Part dieser Nummer.
Die Sachen, die man wirklich vergessen
genau.
hat.
Genau. Dazu passend natürlich, dass der Rabe auch selber als Teufelsvogel so ein bisschen da unterwegs ist und auch immer diese satanischen Anspielungen mitbekommt. Dann der Dezember. Es hätte ja jede stürmische Winternacht jede stürmische Nacht erstmal sein können. Es ist deshalb auch der Dezember, weil der Dezember wohl ein Monat war, den man besonders mit finsteren Mächten assoziierte, wo es besonders kalt, besonders düster ist.
Ja, Dezember halt, ja.
Ja, eben Dezember. Und
da sind damals wahrscheinlich noch besonders viele Leute gestorben im Vergleich.
Oh ja, das kann gut sein. Und zu dieser ganzen düsteren Atmosphäre leisteten dann, ich habe es ja gerade eben kurz schon erwähnt, die Illustratoren gerne und vielfältig ihre Beiträge. Mhm. Also wir haben John Tenniel, der den meisten wahrscheinlich nichts sagt, aber der hat die frühe Ausgabe von Alice im Wunderland illustriert. Also so diese klassischen Zeichnungen.
Die Bilder kenne ich, die sind auch unheimlich auf eine ganz andere Art.
Also der hat sich einmal am Raben gütlich getan, dann Gustave Doré, der hat sehr viel illustriert. Der hat die Bibel illustriert, die göttliche Komödie, Paradise Lost und dann halt auch den Raben. Edouard Manet, kennen die meisten eigentlich aus dem Museum eher. Der war dort unterwegs und so weiter und so fort. Der wird bis heute noch gerne illustriert, dieser Rabe.
Darf ich mal fragen, wenn man jetzt sagt, der wird illustriert, von wie viel Illustration reden wir da dann? Sind das dann so zwei Bilder? Weil er ist ja jetzt nicht so lang.
Ja, es kommt drauf an. Also meistens finde, wenn man das so durchschaut, ich habe immer nur so Einzelbildchen gefunden, aber es gibt auch Leute, die wirklich dann versucht haben, so eine kleine Bilderfolge zu machen, also wo man den Raben zuerst durchs Fenster reinfliegen sieht und dann sieht man beim zweiten Bild, dass er da auf diesem Figürchen sitzt und runterguckt. Mhm.
Also, dann mit so einer Sprechblase, wo Nevermore drinsteht.
Nee, sogar, wobei doch inzwischen kann
gut
sein.
Also ich will mal kurz einwerfen, dass was die Simpsons gemacht haben, ja auch im Endeffekt der Rabe illustriert ist.
Ja, ja, absolut.
Nur halt in sehr vielen Bildern.
Mhm. Dann eine Sache, die ich persönlich lustig fand. Poe wurde gerne eingeladen, um das Gedicht zu rezitieren. Und er hat es auch gemacht. Und dann kam er und hat erstmal das Licht runtergedreht.
Natürlich.
Damit es dunkel ist. Und dann hat er sich in die Raummitte gestellt und dann so angefangen zu sprechen, damit die richtige Stimmung herrscht. Und wie es dann so häufig ist, und damit schließe ich das Ganze auch, wenn eine Sache richtig, richtig, richtig berühmt wird, dann wird die gerne nachgemacht und veralbert. Und dann gab es so quasi schon im Folgejahr des Raben einen ganzen Haufen Parodien. Das heißt, die Simpsons sind da tatsächlich so in einer sehr dankbaren Tradition. Und eine Parodie des Raben, die ich jetzt irgendwie jedem ans Herz legen will, und ich möchte auch schauen, ob ich die finde, ist einfach The Turkey. Das würde mich brennend interessieren.
Ist dann wahrscheinlich in einer Thanksgiving-Nacht.
Hoffentlich. Ich habe ihn noch nicht gefunden, aber ich werde weitersuchen. Vielleicht taucht er doch mal irgendwie auf.
Wenn ihr den Turkey findet,
hier dann, an uns schicken, bitte.
Ja, schickt ihn uns, genau. Und damit willst du beenden und sagen...
Damit haben wir alles zum Raben.
Wir haben jetzt über diese 20-Minuten-Folge etwa eine Stunde 18 geredet, mit Gucken der Folge immerhin. Aber... ja, ich fand, das hat aber Spaß gemacht, oder? Mhm. Das machen wir dann am Dienstag nochmal.
Ja, klingt gut.
Super. Dann, wo wir jetzt sehr viel über auch gerade Poe geredet haben, will ich kurz eine kleine Cross-Promo machen, weil gar nicht unbedingt für Jazz, normalerweise immer für Jazz. Jazz ist die Beste.
Was?
Weil Jazz war zu Gast bei einem Podcast, der eigentlich uns angefragt hatte.
Mhm.
Und zwar bei Frank Göbel in seinem Podcast Fragen an. Und der macht jetzt, die wird jetzt die Tage rauskommen, wenn diese Folge erscheint. Ich habe leider kein Datum gefunden, wann die jetzt genau kommt, aber die wird wahrscheinlich auch um Halloween herauskommen.
Ja.
Und zwar reden die beiden über Poe. Über das Leben von Edgar Allan Poe und was der so gemacht hat. Und eigentlich wurden wir dafür angefragt. Ich kenne mich aber gar nicht so gut mit Poe aus.
Und ich hatte keine Zeit.
Und Maike hatte keine Zeit. Und deshalb haben wir dann aber dankbar an Jess weitergeleitet. Und ich habe es noch nicht gehört, die ist noch nicht raus, aber die wird das gut gemacht haben. Und Frank ist auch ein super Kerl. Deshalb hört da mal rein. Der macht einen super Podcast und ist ein super netter Kerl. Deshalb kann ich das nur empfehlen. Schaltet da rein. Und ja, also wir haben es, glaube ich, schon letzte Woche angekündigt, aber an Halloween bekommt ihr uns so viel auf die Ohren, dass ihr wünscht, wir würden wieder in lange Pause gehen. Weil wir haben jetzt die Folge, dann kommt an Halloween unsere Halloween-Folge, wie man es kennt. Außerdem kommt an Halloween auch wieder die klassische, wir haben gesagt, inzwischen ist es Tradition, ne?
Ja.
Die traditionelle Grabesstille-Collab, wo wir bei Grabesstille zu Gast sind und Jess uns durch allerlei verrückte Situationen lenkt.
Auch mit viel Poe, erstaunlicherweise. Der begleitet uns irgendwie dieses Jahr.
Stimmt, dieses Jahr ist das Jahr des Poe, würde ich auch sagen. Außerdem, wenn ihr mehr über Poe erfahren wollt, ich kann auch das Epic Rap Battle empfehlen.
Oh Gott, ja.
Edgar Allan Poe versus Stephen King.
Sehr schönes
ist,
Ding.
Ist traumhaft. Und ja, ich würde sagen, dann haben wir auch wirklich lang genug geredet.
Ich hoffe, ihr habt die Kürbisse schon bereit für den Dienstag.
Ja, genau. Und am Dienstag machen wir dann direkt weiter mit den Simpsons. Und wir haben ganz wenig nur über die Simpsons gesagt. Ich gehe einfach davon aus, dass die eh jeder kennt. Mal gucken, vielleicht.
Ansonsten holen wir das einfach am Dienstag nach.
Genau, vielleicht dann am Dienstag. Und ich würde sagen, hast du noch irgendwelche letzten Worte?
Nevermore.
Okay, das war wirklich gut. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuhören. Und wir hoffen, wir konnten euch auch diese Woche wieder das Fürchten lehren.